Deutschlandfunk Kultur Rang 1.
Am Güterbahnhof der brandenburgischen Stadt Senftenberg sorgt er dieser Tage für Aufsehen. Ein ozeanblauer Zug inmitten grauer Industriefahrzeuge, um den herum Scheinwerfer geschleppt werden und Schauspieler ihre Texte proben. Denn der Zug gehört dem freien Theaterprojekt Das letzte Kleinod, das in Senftenberg gerade die Premiere seines Stücks Souvenir 1870 über den Schriftsteller Theodor Fontane vorbereitet. Worum es dabei genau geht, darüber habe ich unter der Woche mit dem künstlerischen Leiter Jens Erwin Siemsen vor Ort im Theaterzug gesprochen und ihn zunächst gefragt, wie er denn zu seiner rollenden Bühne gekommen ist.
Ja, ich habe schon eigentlich in meiner ganzen Berufslaufbahn site-specific gearbeitet. Das heißt, ich habe Orte und ihre Geschichten zusammengeführt und inszeniert. Und es ist natürlich dann immer ganz schwierig, an solchen Orten die Infrastruktur herzustellen für Theater. Ein festes Haus hat alles, die haben dann irgendwie die Scheinwerfer, das ist alles organisiert, Kabel sind verlegt, Stühle, Vorhänge und so weiter. Das haben wir draußen eben nicht. Und deswegen habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, wie man diese Infrastruktur mobilisieren kann. Und dann bin ich irgendwann auf die Idee gekommen, einen Zug dafür zu nutzen. Und das war vor ungefähr 20 Jahren und wir hatten mit einem Bahnhof angefangen, also einen Bahnhof an der Bahnlinie Bremerhaven-Hamburg, wo wir ein Abstellgleis haben und auch diesen Zug stationieren können. Und irgendwann bekam ich dann mal den Anruf, Herr Siemsen, Sie wollten noch Waggons kaufen. Wir hätten da welche für Sie. Und dann ging es los. Und jetzt haben wir eben sanierte Fahrzeuge, die als Produktionsstätte für Kunst im öffentlichen Raum, für Theater im öffentlichen Raum verwendet werden können.
Und der Zug fährt auch. Der hat eine Schienenzulassung.
Also wir können barrierefrei fahren. Wir haben eine Zulassung für Deutschland, für Polen und für die Niederlande.
Wie macht man Theater in einem Zug? Eine Theateraufführung ist an sich schon relativ anspruchsvoll logistisch. Sie haben es erwähnt, hier hat man lauter schmale Gänge, niedrige Decken, man kann kaum was verstecken. Wie machen Sie das und vor allen Dingen, wo sitzt das Publikum?
Also in diesem Jahr haben wir eigentlich drei ganz völlig unterschiedliche Formate durchgeführt. Das erste war in Weißenfels in Sachsen-Anhalt, wo wir ein altes Industriegebäude inszeniert haben und den Zug vor das Gebäude gestellt haben. Da gab es ein Abstellgleis, das heißt, der Zug wurde als Basis von uns verwendet. Das ist eben Hotelzug sozusagen für die Unterkunft und die Arbeit der Mitwirkenden. Das zweite war ein Projekt, wo wir Leute auf einen Flachwaggon gesetzt haben. Also die Tribüne fuhr durch die Landschaft. Während der Fahrt durften die Leute nicht drauf sitzen, aber wir konnten einen Stopp machen an verschiedenen Stationen. Und jetzt machen wir Theater auf einem Eisenbahnwaggon, auf einem Kfz-Transportwagen, einen Waggon mit zwei Ebenen, wo wir also oben und unten und vor dem Wagen spielen können. Und auch hier ist der Zug wieder als Begleitung. Und wir haben natürlich auch das Format, dass wir im Zug spielen. Das sind aber die kleineren Formate, die wir eher im Winter machen, um uns gegen das Klima auch zu schützen.
Jetzt gastieren Sie hier in Senftenberg anlässlich des 200. Geburtstags von Theodor Fontane. Gibt es hier ein Theaterspektakel, zu dem auch Ihr Stück Souvenir 1870 gehört. Was hat Sie daran interessiert? Das ist eigentlich ein randständiges Kapitel in Fontanes Leben, seine Kriegsgefangenschaft in Frankreich im Rahmen des Deutsch-Französischen Krieges. Wie ist er da überhaupt reingekommen? Er war ja gar kein Soldat.
Ja, also erstmal, was uns daran interessiert hat, ist, wir arbeiten eigentlich nie mit Literatur als Vorlage, sondern wir arbeiten immer dokumentarisch. Das heißt, wir führen unsere Projekte mit Interviews durch, die wir mit Zeitzeugen geführt haben. Und es wurde der Wunsch an mich herangetragen, könnt ihr nicht mal was zum Thema Fontanejahr machen, 200. Geburtstag? Und da bin ich ein bisschen innerlich zusammengezuckt, weil Effi Briest, habe ich natürlich damals im Deutschunterricht gelesen, gehört nicht unbedingt zu meinen favoriten Literaturstücken.
Geht vielen so, glaube ich.
Ich denke auch, ja, genau. Und dann bin ich ganz schnell darauf gestoßen, dass er als Kriegsberichterstatter in drei Ländern war. Und da auch Schriften drüber hinterlassen hat. Und das passte ganz gut in unser Profil, da wir uns viel mit Flucht, Migration, Kriegen beschäftigt haben, habe ich gedacht, das ist vielleicht doch interessant und habe mir diese Schrift von Fontane, Kriegsgefangen, Doppelpunkt, Erlebtes 1870, bestellt und fand ganz schnell Ortsbezüge in diesem Buch. Also Fontane ist nach Domremy gereist, dem Geburtsort von Jeanne d'Arc. Er hatte dabei Akten, also Aufzeichnungen über Frankreich, über den Deutsch-Französischen Krieg. Er hatte eine Waffe bei sich, um sich natürlich gegen Überfälle zu wehren. Und das machte ihn höchst verdächtig, als er dann von Gendarmen festgesetzt wurde, als Spion hier vielleicht unterwegs zu sein. Das hat sich dann hinterher herausgestellt, dass es ja alles gar nicht so war und das war dann auch kein Problem. Aber man wollte ihn dann noch nicht mehr laufen lassen, weil er natürlich Geheimnisse wusste. Und dann hat man ihn quer durch Frankreich an die Atlantikküste gebracht und auf die Ile de Léron verschifft. Und das ist so das Kapitel, was für uns dann sehr interessant ist. Er hat ganz viel erzählt über seine Erlebnisse, also ob das nun die Austernfischer waren, die er beobachtet hat, die dann zum Fangen rausgingen, ob das über die Salzindustrie war, der Rampart, wo er seinen täglichen, also der Wallgang, wo er seinen täglichen Spaziergang unternommen hat, wo er dann immer Steinchen hingelegt hat, um zu zählen, wie viel Mal er denn den Rampart schon auf und runter gegangen ist. Und dann habe ich eine Reise unternommen auf die Île-du-Léron und habe geguckt, was ist denn heute noch übrig von seinen Geschichten. Und habe einen Historiker, einen Lokalhistoriker kennengelernt, der die Sterbeurkunden von den Typhusopfern hatte, die während der Zeit von Fontane gestorben sind. Das heißt, das gab es noch und es gab auch die Uniform des Schweizers. Der Schweizer war derjenige, der dem Sarg immer voranging früher als quasi Polizist, um die Straße frei zu machen für den Leichenzug. Mhm. Und wir sind dann später mit Schauspielern auf die Insel gefahren und haben diesen Leichenzug auch nachgespielt. Und so haben wir Erlebnis für Erlebnis von Fontane aufgeschlüsselt für uns, um Fontane und seinen Erlebnissen näher zu kommen. Er war natürlich begrenzt in seiner Freiheit.
Aber nicht unglücklich. Zumindest habe ich den Eindruck beim Lesen jetzt gehabt, dass zumindest zu Beginn er dort einiges wiederfindet, was er eigentlich sucht. Also er empfindet die Franzosen als sehr kultiviert, er bekommt deutsches Bier zu trinken, er darf sich wie im Hotel eigentlich ein Zimmer aussuchen.
Bevor er auf die Insel kam, hat er natürlich Angst, was passiert mit ihm. Und gerade der Moment, wo er an der Fähre steht, ist natürlich ganz entscheidend für ihn. Es ist eine Barriere gewesen, er wird mit dem Schiff irgendwo hingebracht, es ist abgeschlossen, es ist isoliert. So wie die Insel, das erzählten auch die Oloronesen uns, dass die Insel natürlich auch wirklich sehr an der Peripherie lag, bis eigentlich zum Krieg. Da gab es keinen Austausch, man fuhr nicht mal eben nach Rochefort, um zum Einkaufen zu fahren. Das heißt also, Fontane wusste nicht, was ihm blüht auf der Insel, kam dann zum Zitadellenkommandanten und wurde gleich von der Tochter begrüßt. Die Tochter ging dann mit ihm auch durch die Zitadelle, um nach einer entsprechenden Behausung zu suchen, stattete ihn auch gleich mit Möbeln aus. Er war schon ein sehr privilegierter Kriegsgefangener. Und für uns war nochmal ganz wichtig, wir hatten in Château d'Oloron haben wir die Tochter des Zitadellenkommandanten kennengelernt, der zu Beginn des Ersten Weltkrieges dort Kommandant war. Und diese Tochter, heute 97 Jahre alt, hat uns dann auch erzählt, wie es dann in der Zitadelle zuging, wie Feste gefeiert wurden in ihrem elterlichen Haus, also wo wir also ganz nah auch an die Vergangenheit rangekommen sind, einfach um so zu gucken, wie wird das damals gewesen sein. Also wir haben da sehr weitreichende Studien betrieben, bis zum Pinot, wenn wir dann mal am Abend in diesem herrschaftlichen Haus bei der Dame getrunken haben. Also es ist sehr authentisch.
Was macht das mit so einer Theaterarbeit, wenn man nicht nur zu Recherchezwecken dorthin reist, sondern, wie Sie sagen, dort auch probt? Also wenn Sie sagen, dass Sie dort diesen Leichenzug nachgegangen sind, das ist ja dann noch was anderes als Recherche.
Naja, das macht mir die Arbeit als Regisseur natürlich viel einfacher, weil ich gar nicht so viel investieren muss in Haltung, also wie ein Schauspieler einen Satz sagt, weil ich dann immer verweisen kann auf erinnere dich, wie du auf dem Rempart standst und den Austernfischer bei der Arbeit zugesehen hast. Also wir schaffen Situationen, die auf die Bühne übertragbar sind. Und wir haben auch viel Material mitgebracht von der Insel, was wir uns von Austernfischern ausgeliehen haben. Wir haben also 100 Austernkörbe, wir haben einen alten Leiterwagen mitgebracht. Das heißt, wir versuchen die Landschaft von dort hierher zu bringen mit all seinen Eindrücken.
Jetzt haben Sie erzählt, was man noch an Spuren finden kann auf der Île-du-Léron. Was hat sich auch fundamental verändert? Was haben Sie vielleicht auch aus diesem äußersten Rand Frankreichs über den Blick nach Deutschland gelernt?
Es war sehr interessant. Also wir sind ja sehr in der Vergangenheit unterwegs gewesen und vieles ist nicht mehr so, wie es früher war. Also die Austernfischerei, die wird jetzt mit Kuttern gemacht und das ist alles von der EU, alles auch genormt, mit welche Geräte dafür verwendet werden und so weiter. Aber die Cabans, das sind die alten Fischerhütten, die sind stillgelegt worden. Das sind Holzschuppen eigentlich, wo die Austernfischer früher ihre Fänge verarbeitet haben. Also auch zu der Zeit von Fontane noch. Die haben sie alle stillgelegt, weil die EU sagt, nee, Holzgebäude, das geht nicht mehr, das muss weg. Da sitzen jetzt Künstler drin. Das sind jetzt alles Ateliers geworden. Die sind also schön angestrichen worden. Und
echte Gentrifizierung eigentlich?
Ja, im Grunde genommen ja. Also die EU schwebte so ein bisschen über allen. Soweit auch, dass die Brücke, die das Festland mit der Île-du-Léron verbindet, das ist ein neuralgischer Punkt, wo die Gelbwesten sich eine kleine Hütte aufgebaut haben. Und dann habe ich zu meiner Kollegin gesagt, lass uns mal vorbeifahren und gucken, was die so zu sagen haben. Und dann hieß es, ein deutscher Journalist kommt und alle scharten sich plötzlich um mich und redeten auf mich ein. Also da ging es wirklich um eine Ablehnung von, wir wollen das Ganze nicht mehr, wir wollen Kaufkraft, wir wollen Frankreich sein, wir wollen diese ganze EU nicht mehr. Und da war schon auch so eine kleine Revolte. Also die haben dann auch die Straßen blockiert, die Brücke blockiert, dann stundenweise, dass man auch nicht mehr nach Château konnte. Und wir haben das dann auch ein Stück mit reingebaut, um auch den Vergleich herzustellen. Es gab damals auch nach dieser Typhus-Geschichte eine Aufruhr, also wo auch geschimpft wurde auf die Politik. Und das haben wir jetzt auch zusammengebracht, weil es hat sich eigentlich nichts verändert. Und Fontane ist, das muss man auch am Ende seines Berichtes sagen, sehr neutral auch mit den Franzosen umgegangen. Also er wird dann gesagt, ja, sie sind jetzt frei, aber wir möchten sie bitten, nichts Negatives gegen Frankreich zu sagen. Und dann antwortet er, da brauchen Sie mich nicht drum zu bitten, weil ich habe nichts gegen Frankreich. Also er war eigentlich ein Weltbürger, er ist sehr offen, er ist eigentlich ein Europäer. Und das kann man von Bewegungen, die heute in Frankreich oder auch in Deutschland stattfinden, ja nun nicht unbedingt sagen.
Mit dem Schriftsteller Theodor Fontane unterwegs im Theaterzug. Jens Erwin Siemsen, künstlerischer Leiter des Eisenbahntheaters Das letzte Kleinod, über seine Inszenierung Souvenir 1870, die heute Abend in Senftenberg Premiere feiert. Ab dem 13. August reist die Inszenierung dann auf der Schiene weiter, unter anderem nach Cottbus, Potsdam, Stendal und Celle.